kennen Sie Pfingsten? Warum sollten wir Pfingsten nicht kennen? Das steht doch im Kalender. Da machen wir meistens einen Pfingstausflug und freuen uns am Frühling. So oder ähnlich mögen bei einer Umfrage zur Bedeutung des Pfingstfestes viele Antworten zu hören sein. Christen, die sich zur Kirche halten, werden da anders antworten. Dennoch ist das Bewusstsein für den Inhalt des Pfingstfestes in unserer nachchristlichen Gesellschaft weithin verloren gegangen. Ein theologischer Lehrer sagte einmal, dass man in unseren Kirchen einen besonderen Altar aufstellen müsste, wie das einst die Griechen in Athen taten, mit der Inschrift »Dem unbekannten Gott«, wenn man auf den Heiligen Geist aufmerksam machen wolle. Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes, die Geburtsstunde der Kirche Jesu Christi und ihr Zeugnis für die Völkerwelt in der Kraft des Geistes Gottes sind, was auch kirchentreue Christen nicht immer wissen, keineswegs ein Neuanfang in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Sie sind die Fortsetzung einer sehr alten Tradition, die mit Gott und dem jüdischen Volk am Sinai begann. Dort geschah erstmals das jüdische Pfingstfest Schavuot, das sich von nun an Jahr für Jahr wiederholt, nach dem jüdischen Kalender am 6., dazu in der Diaspora auch am 7. Sivan. Dieses Fest Israels bildet den Hintergrund oder auch Urgrund des christlichen Pfingstfestes, ohne den man Letzteres in seinem vollen Inhalt nicht verstehen kann. Das möchte diese Sendung aufzeigen. Das Wort Pfingsten ist abgeleitet von dem griechischen Pentekoste, das heißt der 50. Gemeint ist der 50. Tag nach dem ersten Tag Pesach, an dem gemäß 3. Mose 23, Vers 15 und 16 Schavuot gefeiert werden soll. Das sind 7 Wochen nach 5. Mose 16, 9, deshalb Chag HaShavuot, Fest der Wochen oder Wochenfest im jiddischen Shavuos. Die Zeit der 50 Tage vom zweiten Pesachtag angefangen zu zählen bis zum ersten Tag Shavuot wird vom Omer-Zählen bestimmt. Omer ist das hebräische Wort für Garbe. Gemeint ist für Pesach die Gerstengarbe, die als Opfergabe vor dem Tempel in Jerusalem wichtig war. An Shavuot sind es aber 2 Weizenbrote. Damit ist erklärt, dass Pesach und Shavuot zunächst Erntedankfeste sind, wie auch Sukkot das Laubhüttenfest. Durch die Omerzählung besteht zwischen Pesach und Shavuot ein starker Zusammenhang. In einer Zeit, als man einen festen Kalender noch nicht kannte, war das exakte Zählen sehr wichtig, um die Festtermine genau einhalten zu können, denn sie waren Gottes Gebot. Mit der Mühe des genauen Zählens aber wurde jeder Tag im Bewusstsein der Gemeinde und des Einzelnen ein Vorbereitungstag hin auf Shavuot, und Shavuot, trotz der 7 Wochen Zwischenzeit, als Schlusstag an Pesach angebunden. In der biblischen Zeit waren mit den 3 Erntefesten Wallfahrten nach Jerusalem geboten. Es waren Feste der Freude und des Dankes in der Erinnerung auch an jene dunkle Zeit, als das Volk in Armut, Elend, Angst und Not leben musste. 5. Mose 26, die Verse 5 und folgende.
Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht, bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Aber der Herr errettete uns aus Ägypten und brachte uns an diese Städte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast.
So galt Pesach als Dankfest für die Gerstenernte, Shavuot für die Weizenernte und Sukkot das Laubhüttenfest, für die Ernte von Wein und Obst. 2. Mose 23, Vers 19.
Die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen.
Und 5. Mose 16, die Verse 16 und 17.
Ein jeder mit dem, was er zu geben mag, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat.
Dafür gab es 7 Haupterzeugnisse der Ernte. Gerste, Weizen, Dattelhonig, Feigen, Trauben, Oliven und Granatäpfel, die als Erstreife, als Bikurim, dargebracht wurden. An der Wallfahrt zum Tempel sollten sich alle über 20 Jahre alten Männer beteiligen. Von hier aus bekommt das Wort seinen Sinn, dass Israel ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk sein soll. Nach einer Darstellung im Talmud hatte sich für das Heranbringen der Früchte eine bestimmte Ordnung gebildet. An einem festgesetzten Tag versammelten sich die Einwohner eines Bezirkes in ihrem Hauptort. Die gemeinsame Wanderung begann mit den Worten:
Wir wollen uns aufmachen und nach Zion gehen, zum Hause des Herrn, unseres Gottes.
Je nach den Vermögensverhältnissen brachte man seine Gaben in einfachen Körben oder in solchen aus Silber oder Gold, die dann dem Tempel überlassen wurden. In Jerusalem angekommen, formierten sich die Wallfahrer zu einem Festzug, den Priester zum Tempelplatz geleiteten. Ein mitgeführter Ochse, dessen Hörner mit Gold geschmückt waren, trug auf seinem Haupt eine Olivenkrone. Flötenspieler sorgten mit für die Festesfreude des Zuges. Bei der Übergabe des Festkorbes sprach ein jeder männliche Wallfahrer die Worte aus 5. Mose 26 als Bekenntnis vor Gott zu seinem Volk.
Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestreckten Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns an diese Städte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Ich habe aus meinem Hause gebracht, was geheiligt ist, und hab's gegeben den Leviten, den Fremdlingen, den Waisen und den Witwen, ganz nach deinem Gebot, das du mir geboten hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten noch vergessen. Ich habe nichts davon gegessen, als ich in Trauer war. Ich habe nichts davon weggebracht, als ich unrein war. Ich habe nichts davon gegeben als Gabe für die Toten. Ich bin der Stimme des Herrn, meines Gottes, gehorsam gewesen und habe alles getan, wie du es mir geboten hast. Sieh nun herab von deiner heiligen Wohnung vom Himmel und segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben hast, wie du unseren Vätern geschworen hast, ein Land, darin Milch und Honig fließt.
Am 2. Pesachtag, das ist nach jüdischem Kalender der 16. Nisan, wurde vor dem Tempel, wie schon erwähnt, eine Gerstengarbe oder Omer geschwungen, die man deshalb auch Schwingegarbe nannte. An Shavuot aber, den 6. Sivan, waren es 2 Weizenbrote, jedes aus einer Garbe gebacken, die geschwungen dargebracht wurden, nach 3. Mose 23, Vers 17. Heute wird Shavuot im Lande Israel als fröhliches Volksfest, als Chag HaBikurim, Fest der Erstreife, in den Städten und auf dem Lande begangen. Geschmückte Erntewagen, mit vollen Bikurim-Körben beladen, durchziehen die Straßen und es wird gesungen und getanzt. Es ist auch Brauch, die Synagogen und, so gewünscht, auch Häuser mit frischem Grün zu schmücken. Das Fest Shavuot hat aber noch einen ganz anderen Inhalt, wie das auch bei den anderen Wallfahrtsfesten der Fall ist. Mit dem Pesachfest verbunden ist das Gedenken an die Befreiung Israels aus Ägypten, aus der Sklaverei zur Freiheit, aus dem Tod zum Leben. Dabei wurde das die Israelis verschonende Blut des Opferlammes wichtig. Mit Shavuot verbindet sich die Erinnerung an die Offenbarung der Tora im Sinai als Weisung zum Leben. Beides, Pesach und Shavuot, Befreiung aus der Knechtschaft und Bindung an die Tora, sind Gaben Gottes, die Israels Existenz begründen. Nach rabbinischer Überlieferung geschah die Offenbarung der Tora im Sinai am 50. Tag nach dem ersten Pesachtag. Damit wird deutlich, dass die Omer-Zählung noch ein ganz anderes Gewicht hat. Sie gilt auch als Vorbereitungszeit für den Tag, an dem man sich als Jude der Tora-Gebung würdig erweisen sollte. Denn nach der Überlieferung hätte man am Tage der Gabe der Tora sie so zu hören, als würde sie ganz neu, also heute, gegeben. Das entspricht dem Motiv des Pesachfestes, dass man so begehen sollte, als hätte man die Befreiung aus Ägypten selbst erlebt. Deshalb gilt die Zeit des Omerzählens bei den religiös gebundenen Juden als ernste Zeit, in der keine Hochzeiten gefeiert oder andere Vergnügungen begangen werden. Dies wird nur am 33. Tag des Omerzählens, dem Lakba Omer, und heute auch vom Unabhängigkeitstag Israels, Yom Hatzmaut, unterbrochen. In der Nacht zu Shavuot versammeln sich fromme Juden und beschäftigen sich mit dem Rezitieren von Torastellen und Gebeten, die dann in der Morgendämmerung übergehen zum Morgengebet Israels. Zusammen mit dem Ernst der Omertage kann dies verstanden werden, wenn man weiß, wie sehr die Tora Mittelpunkt des jüdischen Glaubens ist und hier die gleiche Heiligkeit wie Gott selbst besitzt. So heißt es, auf ihr ruht der Glanz der Schechina, der Herrlichkeit Gottes. Mit der Gabe der Tora verbindet sich das Gedenken an den Bundesschluss Gottes mit Israel und an das Gelübde des Volkes: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. 2. Mose 19, Vers 8. So gilt Shavuot auch als Geburtsstunde Israels als Volk Gottes, das von nun an in der Bindung an Gott zu leben hat und diesem Gebundensein nicht mehr entrinnen kann. Das Band aber, das Israel mit der Wirklichkeit Gottes unauflösbar zusammenhält, ist nach jüdischem Glauben die Tora. Und es ist naheliegend, dass am Shavuot im Gottesdienst der Synagoge die Kapitel 19 und 20 aus dem zweiten Buch Mose gelesen werden. Bei allen Gottesdiensten, wann immer die Tora-Rollen der heiligen Lade enthoben werden, wird der Lobpreis gesprochen:
Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns erwählt hat aus allen Völkern und uns seine Tora gegeben. Gelobt seist du, ewiger, der die Tora gegeben.
Was verbindet nun das Christliche mit dem jüdischen Pfingstfest? Zunächst müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die urchristliche Gemeinde im jüdischen Volk entstand. Ihre Glieder waren Juden, die sich keineswegs vom jüdischen Volk getrennt und von seinem Brauchtum entlassen sahen. Die jüdischen Feste waren auch ihre Feste. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs war auch ihr Gott. Die Geschichte Gottes mit Israel blieb auch ihre Geschichte. Der jüdische Glaube war auch ihr Glaube. Doch dieser Glaube kam für sie an das von Gott gewollte und vorbereitete Ziel bei dem, den sie als Jeshua HaMashiach erkannten, also in Jesus Christus. Für sie und nach ihrer Erkenntnis auch für ganz Israel, war es Jesus Messias, der stellvertretend die Tora erfüllte mit dem von Israel geforderten, aber nie vollkommen gebrachten Gehorsam und der totalen Hingabe am Kreuz. Matthäus 5,17 und Philipper 2, Vers 8 und 9.
Er ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht.
Das war und ist die zentrale Aussage im Glauben jüdischer Christen. Deshalb wurde das Pesachfest mit der Sederfeier und den Zeichen von Brot und Wein, dem Gedenken an das verschonende Blut des geopferten Lammes, in dem sie die Gegenwart ihres gekreuzigten Herrn erkannten und schließlich seine Auferstehung, zu einem Ereignis, das für sie Befreiung aus der Sklaverei der Sünde bedeutet. Von da an bis zum Pfingstfest, also bis Shavuot, vergingen auch für sie die 50 Tage der Omerzählung. Sie wurden, wie sie später erkannten, zu einer Zeit der stillen, von ihrem Herrn gewollten Vorbereitung auf das Pfingstereignis hin. In dieser Zeit wurden aus verstörten und ratlosen Jüngern, auch durch die Begegnungen mit dem Auferstandenen, Menschen, die dann zubereitet und offen das Pfingstwunder empfangen konnten. So geschah für sie Shavuot in Jerusalem, dort, wo sie an diesem Wallfahrtsfest hingehörten. Wie einst am Sinai, als sich Gott dem Volk im Feuer offenbarte, 2. Mose 19, Vers 18, so erfuhr die Jüngerschar die Offenbarung der Gotteswirklichkeit in den Zeichen der Feuerzungen. Wie immer man das im Jüdischen bezeichnen will, als Ruach HaKodesh, den Geist der Heiligkeit, oder als Shechina, der Herrlichkeit oder Gegenwart Gottes. Damit wurde die Gemeinde Jesu in ähnlicher Weise erwählt wie einst Israel am Sinai. Wie dort wurde auch hier der 50. Tag nach Pesach, also Pfingsten oder Shavuot, die Geburtsstunde der Gottesgemeinde. Oder anders gesagt, Pfingsten ist sowohl die Geburtsstunde Israels als Gottesvolk, wie auch die Geburtsstunde der Kirche Jesu Christi als Volk des Herrn. Das Neue Testament ist der Meinung, dass beides zusammengehört. Etwa der Epheserbrief. In einer jüdischen Überlieferung heißt es, als die Tora gegeben wurde, geschah dies in 70 Sprachen. Wenn man weiß, dass 70 die jüdische Symbolzahl für die Völkerwelt ist, dann versteht man auch das Pfingstwunder deutlicher. Hier bekamen die Zuhörer die großen Taten Gottes, ein jeder in seiner Muttersprache bezeugt. Die in Jesus Christus für uns alle, für Juden und auch Heiden erfüllte Tora, wurde von nun an zu einem Zeugnis, das im Feuer des Geistes Gottes sich durch seine Zeugen ausbreitete bis an die Enden der Erde, was auch heute noch geschieht und nach Jesu Willen auch geschehen soll. Matthäus 28 am Ende. Vielleicht ist es noch interessant zu wissen, dass an Shavuot auch das Buch Rut in den Synagogen gelesen wird. Also von jener Frau, die als Heidin durch Boas in das jüdische Volk aufgenommen und die Stammmutter des Königs David wurde. Deshalb gilt Shavuot auch als Fest der Gerim, der ins Judentum aufgenommenen Nichtjuden. In der Vereinigung des Juden Boas und der Moabiterin Ruth haben spätere Ausleger ein Vorbild für eine werdende Kirche aus Juden und Heiden gesehen. Mit den beiden mit Hefe gebackenen Schwingebroten verglichen sie die Versöhnung von Juden und Heiden mit Gott, die Gottes Geist bewirken soll. Epheser 2, Vers 18. In seinem Geist ist Kirche das, was ohne ihn nicht geschehen kann. Leib Christi, eins in ihm, ob Juden oder Heiden, Freie oder Unfreie, wie es der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, dem Kapitel 12 und Galater 3 verstehen wollte. Gott und Israel sind eins. Man kann und darf sie nicht voneinander trennen. Wer Gott meint, der muss Israel meinen. Und wer Israel meint, der wird nach Gott fragen und ihn suchen müssen. Gerade weil das alles so ist und für Israel so bleiben wird, musste es für Paulus und für seine judenchristlichen Schwestern und Brüder Schmerz bedeuten, dass Israel nicht erkannt hat, was auf Golgatha für Israel geschah. Dass es in seiner Mehrheit bis heute für Gottes Heilswirklichkeit in Christus Jesus blind geblieben ist. Ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Und mein Herzenswunsch ist es, und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie gerettet werden. Diese Traurigkeit aus der Liebe zu Israel geboren, hätte die Christenheit mit Paulus teilen müssen, wenn sie bei der Erkenntnis geblieben wäre, was Gott in seiner ganzen Hingabe für Israel getan hat. Aber enttäuschte Liebe hat sie nicht um Israels Schmerzen tragen, sondern zum Hass verführen lassen, der Israel leiden ließ. Die Frage, warum das so ist, die Ablehnung des Evangeliums in seinem Volk, hat nicht nur Paulus Not bereitet. In der gleichen Situation haben jüdische Christen gestanden bis zum heutigen Tag. Ihr Leiden an Israel wurde immer auch zu einem Leiden in Israel. Damit teilten sie das Leiden Gottes an seinem Volk, das seinen Vorstellungen nicht entsprechen wollte. Dennoch fand Paulus eine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Sie steht im Römerbrief in den Kapiteln 10 und 11. Blindheit Israels heißt Rückstellung Israels um der Heiden willen. Rückstellung aber heißt nicht Verwerfung, nicht Ablehnung, nicht Verfluchung. Aber diese Rückstellung der Erstgeborenen wird aufgehoben werden, wenn Gott Israel und die Völker an sein Ziel gebracht hat. Mit dem Kommen des Messias, mit der Wiederkunft Christi, wird die Decke fallen, werden blinde Augen sehend. Dann wird das Damaskus-Erlebnis des Paulus von allen Juden geteilt. Und sie werden Jesus als ihren König empfangen. Hosianna, dem Sohne Davids, gelobt sei, der da kommt. Und also wird das ganze Israel gerettet werden. Weil wir Christen das wissen, tragen wir eine Hoffnung für Israel. Wir leben für Israel in dieser Hoffnung. Das heißt auch, dass wir keinen Juden aufgeben können, auch nicht den, der uns ablehnt und jüdischen Christen in Israel das Leben schwer macht. Glaube, Liebe und Hoffnung. Das sind die tragenden Elemente der Zuwendung des Christen zu seinen Nächsten. Aber sollte der ältere Bruder vor Gottes Angesicht, nämlich Israel, das jüdische Volk, nicht immer der Nächste für die Christenheit und ihre Kirchen sein? Wie konnte sie das vergessen, wenn er unter die Räuber gefallen war? In diesem Zusammenhang muss aber deutlich gesagt sein, Rückstellung Israels hat für Paulus niemals bedeutet, Rückstellung des Evangeliums für Israel. Er und mit ihm auch wir können unsere Hände nicht in den Schoß legen und sagen, das überlassen wir der Wiederkunft Christi. Er wird's schon machen. Paulus hat sich aus der Zeugnispflicht gegenüber seinem Volk nie entlassen gewusst. Auch nicht als der Heidenapostel. Und es gibt keine Stelle im Neuen Testament, die uns von der Zeugnispflicht den Juden gegenüber entbindet. Wir sind nicht entlassen. Auch nicht mit dem Hinweis auf den Holocaust. Um der Liebe willen zu Christus Jesus, um der Liebe willen zum jüdischen Volk, sind wir ihm das Evangelium schuldig. Die Kirche Jesu ist an Israel nicht schuldig geworden, weil sie dem jüdischen Volk das Evangelium bezeugt und vorgelebt hat. Sie ist an Israel schuldig geworden und wird es erneut, weil sie sich den Juden gegenüber verweigert hat. Früher gab es dafür antisemitische Gründe. Man sagte zum Beispiel, Juden sind des Evangeliums nicht wert. Heute sind es philosemitische Gründe. Da heißt es, sie sind so viel wert, dass man es ihnen nicht mehr anbieten kann. Bekehren können wir Christen niemanden, auch nicht Israel. Das bleibt allein dem Heiligen Geist vorbehalten. Der aber weht, wo er und wann er will. Aber das Evangelium zu bezeugen in Liebe, Demut und Hingabe, das ist unsere Pflicht, auch gegenüber Israel, erst recht für Israel. Unsere Liebe zu Israel kann dabei nicht blind sein. Wir teilen den Schmerz der jüdischen Christen in Israel, die am Unrecht ihres Volkes leiden, auch an dem, was in beiderseitigem Hass zwischen Juden und Arabern geschieht. Wir sehen die Not, in die sich Israel teilweise selbst gebracht hat, wenn es in seiner Mehrheit nicht mehr dem Willen Gottes und den Vorstellungen Gottes entsprechend lebt und sich dem Anspruch Gottes gegenüber verhärtet. Gerechtigkeit und Frieden werden zwar in der messianischen Heilzeit die Erde füllen. Dennoch fallen sie heute nicht vom Himmel wie Regen oder Sonnenschein. Für sie muss man leben und man muss sie vorleben können. Du sollst den Fremdling, der bei dir im Lande lebt, nicht unterdrücken, ist ein Gebot der Tora. Das aber gilt nicht nur Israel, das gilt uns genauso. Wir alle sind des Heils bedürftig, weil wir alle dem Anspruch Gottes nicht gerecht werden. Wir alle sind Schuldner vor Gott und bedürfen des Herrn, den Gott um unserer Sünde willen gesandt hat. Wir alle brauchen Jesus Christus, Juden, Heiden und Christen und auch die Araber, denn auch für sie ist Christus gestorben. Gott hat alle beschlossen unter dem Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Heiden und auch Arabern. Es ist über alle ein Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Wer an ihn glaubt, der wird gerettet werden.